Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir Sumit Kumar zu Gast. Wir sprechen darüber, wie er mit Dividenden die finanzielle Freiheit erreichen will und warum es wichtig ist, zu gründen.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Bevor es losgeht, das ist Teil 2 meines Interviews mit Sumit. Wenn ihr wissen wollt, wie er es mit schlechtem Abi und Studienabbruch trotzdem zum erfolgreichen Unternehmer gebracht hat, dann hört euch Teil 1 an. Hier geht es direkt weiter. Du bist der Gründer von Parkett. Kannst du uns in einem kurzen Elevator-Pitch, auch wenn du nicht gerne pitchst, aber was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Was macht ihr?
Portfolio-Tracking und Analyse. Also im Endeffekt alle Leute, die Vermögen aufbauen wollen oder für andere Vermögen aufbauen oder verwalten, in welcher Form auch immer, möchten ein paar Sachen wissen. Das reicht von normaler Performance oder Cashflow von Dividenden oder was auch immer bis hin zu detaillierter Analyse, ETF-Überschneidungen, Risiko und so weiter. Je nachdem, wie man selber drauf ist und wie tief man da einsteigen will. Und genau das liefern wir. Mobil, anständig, überall verfügbar, schön und dass es auch Spaß macht, es zu benutzen. Das ist das, was wir tun. Also wir visualisieren Vermögen und geben vor allem Insights, die dir einfach keine Bank gibt. Ja.
Du hast es ja gegründet, vor allem am Anfang für dich selbst, weil du einfach sehen wolltest, was geht denn eigentlich bei mir mit meinen Finanzen. Als du das dann gemacht hast und deine Daten da eingepflegt hast, was war so deine erste Erkenntnis, als du dein eigenes Vermögen da gesehen hast?
Also ich weiß nicht, ob ich mein Erspartes als Vermögen bezeichnen würde, aber sagen wir so, ich bin einer, der auf Cashflow schaut. So baue ich das Unternehmen auf, möglichst profitabel und sich selbsttragend, aber auch, wenn ich investiere, dann gucke ich halt auf Dividendenzahler in dem Fall. Und der für mich wichtigste oder das wichtigste UI, das wichtigste Dashboard ist bei uns das Dividenden-Dashboard. Für mich, da schaue ich immer drauf und steigt da mein durchschnittliches monatliches Dividendeneinkommen ausgerechnet über die letzten 12 Monate, steigt das. Und dann wird Barcharts, wer dir was ausgezahlt hat und wann und eben die Charts, wie dein monatliches Einkommen ist durch Dividenden. Und das ist das, worauf ich am meisten gucke. Wenn ich investiere, dann das soll hochgehen und das ist halt schön, wenn da steht, okay, du kriegst durchschnittlich 400 Euro im Monat über die letzten 12 Monate, Dividende pro Monat, dann kannst du dir halt schon überlegen, okay, damit könnte ich ja schon was finanzieren, damit könnte ich vielleicht schon meine Konsumausgaben oder variablen Ausgaben decken. Irgendwann kannst du vielleicht deine Miete davon decken oder dein Netflix-Abo oder Gym oder was auch immer es ist. Und dann, ich mag so diese Vorstellung, nach und nach deine Fixkosten und deine Kosten durch Dividenden zu decken. Und halt Schritte Richtung finanzielle Freiheit zu gehen. Das ist natürlich ein langer Weg, aber das motiviert mich persönlich jetzt. Ja. Und da gibt es aber ganz verschiedene Strategien und Motivationen und wir versuchen den Leuten da die verschiedenen Sachen bereitzustellen. Das ist jetzt nur für mich die persönliche Präferenz.
Wie viele Dividenden hast du so im Monat im Schnitt?
Ja, wie gesagt, 400, 500 Euro ist meine Zahl, ja.
Und was ist dein Ziel? Also du hast gerade selbst angesprochen, finanzielle Freiheit. Ist es das, wo du irgendwann hinkommen willst?
Oh, Ziele ändern sich so ein bisschen. Ne? Also das wollte ich, als ich angefangen habe zu investieren. Da habe ich so mir ausgerechnet, das war halt auch so ein Punkt, wenn meine Kosten, um ein komfortables Leben in Deutschland zu leben mit Familie, was brauchst du im Monat, sagen wir 5.000 netto. Damit kannst du in der Stadt wohnen mit 2 Kids, würde ich sagen, und kannst einigermaßen gut wohnen. Das war so für mich damals die Vorstellung, ja. 5.000 Euro netto. Was brauchst du für 5.000 Euro netto, wenn du Kapitalertragssteuer mit dazu nimmst und um das zu bekommen, brauchst du 90.000 Euro Bruttodividende pro Jahr. Und um 90.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu bekommen, bei, sagen wir, 3% Dividendenrendite auf dein Portfolio, brauchst du 3 Millionen im Portfolio. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, aber ich meine, das war damals meine Rechnung. 3 Millionen. Das will ich aber nicht in 60 Jahren, das will ich möglichst bald, in 5 Jahren im Idealfall. Wie kriege ich 3 Millionen in 5 Jahren in ein Depot? Dann rechnest du dir aus, was du verdienst, dann rechnest du dir die schönsten Karrieremöglichkeiten aus. Keine Chance. Keine Chance, da irgendwie hinzukommen in 5 Jahren. Das muss durch irgendwas Größeres passieren, aka Unternehmen, Exit. Nur solche Sachen können dich überhaupt dahin bringen in einem so 5-Jahres-10-Jahres-Zeitraum. Vielleicht gibt es auch andere, ja, also alle Ideen, die man so hat, sind welcome. Aber das war so für mich die Milchmädchenrechnung, die ich so gemacht habe. Und da wusste ich einfach, okay, wenn ich es schaffe, 3 Millionen bei 3% Dividendenrendite in einem Portfolio zu haben, dann ist meine Family safe. Und dann kann ich Risiko eingehen, so viel ich will. Dann kann ich bauen, was ich will. Dann kann ich, ist egal. Dann kann ich meine Künstlerkarriere starten oder so, was auch immer. Oder gar nicht arbeiten. Aber, also ich bin einer, der immer arbeitet. Ja, das macht mir einfach Spaß. Aber die Freiheit ist da. Darum geht's. Ja, die Freiheit ist da. Und das war so das Ziel. Jetzt aktuell ist es ein bisschen anders, weil mein Fokus ist nicht das das Aktienportfolio aufzubauen, sondern mein Unternehmen aufzubauen. Da ist der Return natürlich auch höher, viel höher potenziell als eine 3% Rendite. Nur, ja, ist halt ein anderes Game. Das heißt, mein Fokus ist jetzt darauf, ich investiere eher weniger, weil ich so wenig Geld wie möglich rausziehe aus dem Unternehmen. Als Unternehmer denkst du dann immer, okay, wenn ich sage, keine Ahnung, du hast 20.000 Euro, machen die jetzt Sinn in meinem Aktienportfolio oder machen die Sinn in meinem Unternehmen, kann ich da was anfangen? Das heißt, ich lasse das Geld eher im Unternehmen, zahle mir so wenig aus, wie es geht. Ab und zu mal vielleicht versuche ich dann was zu investieren, um vielleicht ein bisschen das noch mitzumachen und Diversität da aufzubauen, zu diversifizieren und so. Aber meine Wette ist, sind die Unternehmen. Ja, das heißt, es geht da rein.
Was ist denn so gerade deine Sparquote so im Monat? Also wie viel investierst du?
Bis jetzt Januar hatte ich keine Sparquote. Ich habe nichts mehr investiert. Wie gesagt, ich habe mir ausgezahlt, was wir an Kosten haben. Punkt. So, mehr nicht. Und ein bisschen was noch, um ab und zu mal in den Urlaub zu gehen oder so.
Aber früher waren schon mehr, oder? Da hast du ja schon sehr viel investiert, oder?
Um ja,
das Depot aufzubauen.
Also vor Kind und vor Unternehmen hatte ich eine 60% Sparquote. Bis ich 30 war, hatte ich gar nichts. Dann habe ich angefangen, mich um meine Finanzen zu kümmern, mein Gehalt zu erhöhen, Kosten zu reduzieren. Und dann habe ich wirklich den Großteil gespart. Mehrere tausend Euro pro Monat, bis ich dann in Parkett bin und da mein Gehalt komplett reduziert habe. Ab dann wenig bis gar nichts mehr investiert. Und jetzt zuletzt auch Ende letzten Jahres und so weiter habe ich wirklich überhaupt nichts mehr investiert. Alles im Parkett gelassen. Jetzt durch diesen Geoman-Exit zahle ich mir wieder ein einigermaßen normales Gehalt und davon investiere ich auch wieder. Ja, ein bisschen zumindest. Bei Parkett gehe ich immer noch die Devise, lass es drin und lass es da drin arbeiten. Ich investiere es lieber in Mitarbeiter und Daten. Das ist, und sind so die Hauptkosten, die man so hat. Ja.
Was ist denn so in einfachen Worten deine Investmentstrategie?
Cashflow, Dividenden.
Also auf Dividendenaktien gehen, Dividenden-ETFs oder...
Ein bisschen ein Mix. Also es gibt ein paar Unternehmen, wo ich einfach beteiligt sein will. Da habe ich Sparpläne drauf. Sei es ein Microsoft, Apple, sei es Johnson & Johnson. Solche Unternehmen, so auch McDonald's und so weiter, die Dividende zahlen schon lange. Und ja, genau. Also in die habe ich Sparpläne laufen. Aber der Großteil, sagen wir mal, von meiner Sparquote, 60-70% geht in ETFs. Und die sind aber alle ausschüttend. Das kann dann ein FTSE All World sein, das kann ein FTSE All World High Dividend Yield sein oder ein S&P 500 High Dividend Yield. Solche ETFs gucke ich mir da ab und zu an. Jetzt stand, also ich habe meine Strategie jetzt vor kurzem geändert, auch durch meine Unterhaltung mit Jonathan und so, der sich ja sehr gut auskennt und sehr gute Aktien analysiert.
Kurze Klammer auf, Jonathan Neuscheller, der war auch hier schon mal zu Gast im Podcast, vor 50 Folgen oder so, ich weiß es nicht. Der Gründer von Abilitator, der Analyseplattform. Und er ist ja auch ein begeisterter Investor, großer Warren Buffett-Fan.
Genau.
Und ja.
Genau, und er hat ja auch so eine sehr, also guckt auf Dividenden und viel Value und so. Und mit ihm unterhalte ich mich ja auf YouTube über andere Depots und durch ihn lerne ich halt auch viel. Und da habe ich es jetzt vor kurzem geändert und ich aktuell investiere ich hauptsächlich neben ein paar Einzelaktien in den Vanguard FTSE All World ausschüttend. Ja, das Schöne ist halt, dass man auch ein paar von diesen Growth-Dingern dabei hat, dann Nvidia und Arm und jetzt Eli Lilly und so, die alle so komplett abdrehen, aber keine Dividende ausschütten. Die sind dann damit drin, das finde ich schön. Und für die, die ausschütten, ja, bekommt man dann trotzdem. Das gefällt mir gut.
Was sind so deine Ratschläge für Leute, die sich auch so ein Dividendendepot aufbauen wollen? Wie sollte man da vorgehen?
Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich da Ratschläge geben
oder,
kann.
Ja. Oder nicht Ratschläge, dann, oder wie du es machen würdest, wenn du nochmal von null anfangen würdest.
Also ein paar Sachen habe ich nicht gemacht und die würde ich auch nicht empfehlen. Das ist generell rein raus, also eine Strategie ständig ändern, das ist das eine. Ich persönlich mag das sehr und das ist auch was Jonathan sehr predigt, dieses unternehmerische Investieren. Dass ich nicht denke, ich hole hier eine Aktie und ich hoffe, der Kurs steigt, sondern ich will Teil dieses Unternehmens sein und ich glaube, dass die die nächsten 20, 30, 40 Jahre Mehrwerte schaffen für Kunden und Anleger. Kunden und Owner, Besitzer des Unternehmens. Man ist als Aktionär Besitzer des Unternehmens. Und so denke ich so ein bisschen darüber nach. Ich gucke mir so ein paar Unternehmen an. Ich persönlich bin jetzt keiner, der da übelst in die Quartalszahlen reinsteigt und da übelst die Zahlen analysiert. Habe ich auch nicht die Kompetenz dazu. Ich bin mehr so einer, der auf Produktebene und auch die Manager-Interviews anguckt und so weiter und mir das so als, ich sag mal, aus Unternehmer- und Produktperspektive mir das anschaue.
Was ist dir da wichtig?
Also zum einen Pragmatismus schätze ich sehr. Dann, sagen wir, wenn der Journalist, sagen wir mal, ein bisschen schwierigere Fragen stellt oder auch provokative Fragen und so weiter, wie reagiert er da drauf? Ist es einer, der alles auswendig gelernt hat, wo du weißt, da sitzen fünf Leute im Hintergrund und gucken, dass der nichts Falsches sagt und bla bla bla?
Ja.
Dann ist es so, okay, das kann ich nicht durchschauen oder er ist mehr so, ich sag mal, Marionette oder sowas, ja, aber die Leute, die authentisch da sitzen und das einfach beantworten und manchmal auch klar raus sagen und so weiter, da weißt du, oder meiner Meinung nach, das sind Problemlöser, die sehen was, die, und dann gehen sie es an und dann lösen sie das. Und die sprechen auf, ich sag jetzt einfach mal, normale Weise direkt mit den Leuten. Und wenn man mit so einer Person redet, und ich finde auch, wenn man so einer Person zuhört, dann siehst du das einfach. Du weißt einfach, okay, der Typ weiß, wovon er redet, der ist da tief drin, der versteht es. Ein paar Beispiele. Mark Zuckerberg ist so einer. Man mag von dem halten, was man will. Ich halte keine Meta-Aktien und ich habe mich davon ferngehalten wegen Produkt an sich. Ich bin jetzt kein Facebook-Fan oder Instagram-Fan, aber der Typ ist so tief drin, er zeigt immer wieder, was er kann und dreht das Schiff um und so weiter. Der ist eine Maschine als Unternehmer. Und dem höre ich sehr, sehr gerne zu zum Beispiel, ja, wenn er spricht. Und sowas gucke ich mir dann an. Und dann gibt es andere Leute, die, wenn du sie hörst, wo einfach so ein bisschen der Bullshit-Radar angeht. Ja? So der Nikola Tesla-Gründer war so einer. Ich meine, man weiß es jetzt auch, aber in den Interviews, die ich mit dem geguckt habe, weil der hat sich ja immer so als der Tesla-Killer und der, so, er macht Elon Musk fertig und so hat er sich immer dargestellt. Und die Interviews mit dem habe ich sehr intensiv geguckt damals, weil ich halt auch in Tesla investiert war. Und also da ist Bullshit-Radar sofort angegangen. Also das sind Sachen, nach denen ich gehe. Das heißt nicht, dass ich das empfehlen würde oder so, aber das hat für mich bisher okay funktioniert. Aber man muss auch sagen, ich gucke jetzt nicht jedes Interview von jedem CEO, der irgendwie eine Aktie bei mir im Portfolio hat oder so. Das muss man auch sagen.
Du hast gesagt, Tesla investiert war,
ja.
Verkauft. Oder hast du es noch rumliegen?
Ich habe noch einen Restposten, aber Tesla hat mir, ich sag's mal, sehr gute Dienste geleistet. Also das, ich habe 2014 angefangen, da zu investieren und habe das sehr lange gehalten. So lange, dass es wirklich 30% in meinem Portfolio ausgemacht hat. Also sehr, sehr positiv für mich gewesen. Und als dann Elon Musk angefangen hat, da Twitter zu kaufen und so, und ich nicht mehr so zugestimmt habe mit, wie er einfach, wo sein Fokus ist, ich sag's mal so, und dass Tesla da so ein bisschen auch drunter leidet und die andere EVs hochgekommen sind und alles drum und dran. Und man einfach auch gesehen hat, diese Versprechungen, die er gemacht hat, dass Tesla nicht nur eine Autofirma ist, sondern dass eben da Energy und was auch immer alles dabei ist, dass das sich alles nicht so, kommt doch nicht so früh, wie er denkt und hat alles doch nicht so geklappt, habe ich für mich halt entschieden, okay, das sind jetzt so hoch, das ist sind bei mir immer noch über 1000%. Ich realisiere da jetzt den Großteil davon. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe noch ein paar Aktien, die ich einfach so noch halte. Aber ich habe meinen Return mit Tesla gemacht, bin nicht mehr 100% von dieser Vision überzeugt, die er verkauft hat damals, sondern glaube, dass andere da auch sehr kompetent sind. Es gibt Sachen, die Tesla besser macht als alle anderen, aber es gibt auch Sachen, wo sie es einfach, wo sie strugglen. Und genau, gehe wieder ein bisschen mehr in die ETFs. Also ich habe das dann 1:1 genommen und in ETFs gesteckt.
Stichwort Bullshit-Radar. Gibt es da noch andere Unternehmerinnen, Unternehmer, die man kennt, wo du sagst, boah, da passe ich auch auf? Oder andersrum, wie Mark Zuckerberg, wo du sagst, ey, die finde ich richtig, richtig gut.
Ich rede lieber über Leute, die ich gut finde. die mich inspirieren. Und also man muss es halt sagen, weil ich weiß, man kann von Unternehmern wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder so, wenn man den Namen sagt und man findet den entweder gut oder schlecht oder sonst was, dann wird es immer so als extrem genommen. Aber ich finde, man kann bei jeder Person bestimmte Eigenschaften oder Erfolge nehmen und sagen, das finde ich toll oder das nehme ich mir als Beispiel, das inspiriert mich. Den ganzen Rest muss man nicht gut finden. Und Elon Musk ist da so ein Fall, wo ich finde sehr viele Sachen, die er macht, sagt oder wie er agiert, nicht gut. Aber was er mit SpaceX vor allem geschafft hat, ist für mich unfassbar beeindruckend. Und ich würde mir wünschen, dass es einen deutschen Elon Musk gibt, der bei uns die Bahn genauso revolutioniert oder von mir aus andere Telekom, was auch immer. Ne? So Infrastruktursachen, die so eine unfassbar hohe Hürde haben, überhaupt reinzukommen.
Bisschen mehr Disruption, also ein bisschen mehr.
Ja, und vor allem in Businesses, die, also wie viel höher willst du denn eine Hürde haben, als Raketen ins All schießen? Wie höher... Eine höhere Hürde gibt es fast nicht. Also, dass er das geschafft hat, ist unfassbar beeindruckend in meinen Augen. Und auch, wie lange das gedauert hat. Der Grid, ich kann mir das kaum vorstellen, was für ein Druck das sein muss. Da ist ja mein Unternehmen sowas von Pipifax dagegen oder was ich dafür mache. Und Mark Zuckerberg ähnlich. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von den Produkten, die rausgekommen sind, aber ich finde es beeindruckend, was er geschafft hat. Die Gründer von Stripe, da bin ich sowohl Fan vom Produkt als auch, was die machen, wenn man den Gründern mal in Interviews zuhört.
Sind die gelistet?
Nee, sind noch privat. Aber den Gründern kann man zuhören. Unfassbar. Also die sind wirklich Vorbilder für mich in vielen Bereichen. viel mehr fallen mir nicht ein. Warren Buffett und Charlie Munger finde ich sehr interessant. Da höre ich auch immer die Interviews gerne, wie sie über ihr Unternehmen denken und so. Und daran gehen, das finde ich immer sehr beeindruckend. Aber man muss auch sagen, mein Konsum an solchen Interviews und so weiter ist rapide zurückgegangen, seit ich selbst Unternehmer bin, weil man ist einfach busy.
Wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie du investierst, also du setzt vor allem zusammenfassend auf Dividendenwerte, da auf Dividenden-ETFs, die eine hohe Dividendenrendite haben, oder Aktien mit Burggraben, so wie ich es verstanden habe, Blue-Chips-Unternehmen, die irgendwie eine Dividendenhistorie haben und wo es irgendwie seit lang wächst. Das heißt, Einzelaktien, die jetzt nicht ausschütten, sind jetzt nicht so bei dir gefragt in deinem Portfolio?
Korrekt. Also Tesla ist eine Ausnahme. Ja. Es gibt auch sowas wie Enphase Energy hatte ich eine Zeit lang auch da Ausnahmen, also Solargeschichten. Also es gibt ein paar Ausnahmen, auch Netflix, aber überwiegend sind es Ausschütter. Und bei Meta zum Beispiel war ich bisher nicht drin, weil sie nicht ausschütten. Das hat sich jetzt geändert.
Ja, das hat sich jetzt geändert.
Was sehr beeindruckend ist. Aber das ist ja auch durch den FTSE All World da abgedeckt mittlerweile. Deswegen, ich baue da jetzt keine Position auf oder so. Aber ja. Überwiegend
auch. Wie war das jetzt mit Meta, jetzt mit den Dividenden? Kriegt nicht Zuckerberg jetzt irgendwie 800, 900 Millionen Dollar pro Jahr? Gell, mit
Siehst du, so kann man sich seinen Return auch machen
das
als
ist,
Gründer.
Das ist auch nicht
das
schlecht.
Das ist zwar eine andere Liga, aber...
Aber ich glaube, der Typ, egal wie viel der verdient, der wird ja nicht aufhören zu arbeiten. Also ich kann, oder? Ja. Der wird jetzt nicht.
Ich glaube, das ist bei den meisten Unternehmern so. Also es gibt ein paar andere Beispiele. Du hattest ja auch welche hier, die haben ein Unternehmen aufgebaut, dann den Exit und dann was komplett anderes gemacht, sich voll zurückgezogen. Aber es gibt halt auch Leute...
Stichwort Ernst Prost.
Genau. Yeah. Genau. Es gibt auch Leute, denen das Spaß macht, einfach Probleme zu lösen. Und da zähle ich mich dazu. Ich weiß, sagen wir mal, Parkett kommt in eine Liga, wo ich sagen kann, komm, ein anderer Geschäftsführer kommt rein. Ja, oder es ist ein Verkauf oder was auch immer. Ist egal. Auf jeden Fall, dass ich erstmal nicht mehr im Daily Operations mit drin bin. Was würde ich dann machen? Und wahrscheinlich würde ich erstmal eine Pause machen, aber das befeuert mich einfach extrem, was aufzubauen, vor allem in den Frühphasen. Und Probleme zu lösen. Und das wird sich nicht ändern, glaube ich. Ja? Deswegen, wenn es mit Parkett, was auch immer damit passiert, vielleicht bleibt es auch für immer so und ich werde immer das Unternehmen leiten und führen, das kann auch sein. Aber wenn sich damit was ändert, ich bin mir sicher, ich würde das nächste Unternehmen gründen, an Ideen mangelt es nicht. Und es macht einfach Bock, es macht richtig Spaß.
Parkett heißt Parkett wegen dem Börsenparkett.
Korrekt.
Korrekt. Ist es da irgendwie auch so ein bisschen dein Ziel, irgendwann gelistet zu werden? Oder kannst du dir sowas vorstellen? Oder ich meine, klar, 16 Mitarbeiter, seit ein paar Jahren erst da, aber man kann ja träumen.
Man kann träumen. Also ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass auf jeden Fall unsere Kunden ich kriege immer wieder E-Mails so, wann können wir in ein Parkett investieren und so, wir würden gerne und so weiter. Das finde ich super, super nett und schmeichelhaft. Ich fände es natürlich cool, weil es passt für so eine Firma, die sich halt sehr, so viel mit Börse und der ganzen Aktienkultur, sage ich mal, beschäftigt, wenn wir selber gelistet wären. Und ich fände es ein mega, mega Achievement. Aber ich glaube nicht, dass dieses eine Produkt, das wir haben, uns irgendwie dahin bringt in diese Sphären, sondern wenn man sich überlegt als Unternehmer, okay, was bringt dich zu 1 Million Umsatz im Jahr, was bringt dich zu 10 Millionen und was bringt dich dann zu 50 oder 100 Millionen Umsatz im Jahr, da hast du nicht nur ein Produkt. Ja. Du musst da mehr, also das kann sein, dass du nur ein Produkt hast, aber sicher nicht in unserem Bereich, so wie es jetzt ist und mit B2C und so, das wird nicht passieren. Da musst du mehr Produkte.
Ist das nur deutschsprachig, oder?
Wir haben aktuell nur Deutsch. Genau. Es gibt verschiedene Dimensionen, die wir limitiert haben extra, damit wir da erst einen guten Job machen können, bevor wir expandieren. Jetzt haben wir den Dachraum, die Banken hier unterstützen wir und die Assets, in die man so investieren kann. Aber du kannst natürlich mehrsprachig werden, du kannst mehr Assets anbieten, da wollen wir auch hin, dass du das komplette Vermögen, Porsche, Uhr, was auch immer, Immobilie, alles abdecken kannst. Und dann geht es natürlich noch, okay, du hast jetzt dieses Produkt, wir sehen Vermögensverwalter, Vermögensberater benutzen es immer mehr, wir können mehr Richtung B2B-Schiene und da einfach mehr machen, mehr supporten, wovon dann auch unsere Privatanleger profitieren, weil sie viel professionellere Analysen bekommen, weil da ist einfach nochmal ein anderer Anspruch. Das heißt, die B2B-Schiene, Plattform generell, was ist, wenn wir unsere Plattform öffnen für andere Entwickler, dass die noch darauf aufbauen können und so weiter. Gibt viele, viele Expansionsmöglichkeiten, die uns dann in solche Sphären bringen könnten, aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Deswegen fände ich das cool, das mal zu machen. Auf jeden Fall. Würde gern mal die Bürokratie sehen, die damit einhergeht.
Stelle ich mir bestimmt das anstrengend vor.
Dürfte schrecklich sein. Freue mich schon, mich darüber zu beschweren. Aber das ist halt nichts anderes als ein weit, weit entfernter Traum.
Also, wie viele Kunden habt ihr jetzt?
Zahlende Kunden 12.000, aber Nutzer ein paar hunderttausend, 300 ungefähr.
Und die geben ja immer alle an, wie ihr Vermögen aufgebaut ist. Klar, du kannst jetzt keine Namen und anonym alles, aber kannst du sehen, wie Deutschland investiert? So ein bisschen das Gefühl kriegen, so deine Kunden, was machen die mit ihrem Geld eigentlich so?
Ja, wir haben ja so aggregierte Statistiken, die wir auch unseren Usern zur Verfügung stellen. Und da gibt es natürlich interessante Sachen. Also wenn man so die Bewegungen sieht, das finde ich schon sehr, sehr interessant, vor allem weil es bankenübergreifend ist. Da werden wir auch in Zukunft mehr veröffentlichen, weil es eben so interessant ist. Also zum Beispiel als Trade Republic ihr Zinsdepot, ihr Zinsangebot rausgebracht hat, diese 4%, wie viel dann plötzlich in Cash mehr in Portfolios lag und wie das auch steigt, wie das fließt, wo wird es rausgezogen, wird es von anderen Banken plötzlich darüber überwiesen, geht es von Tagesgeld darüber oder wird es aus Portfolios rausgezogen, werden Aktien verkauft dafür und so. Solche Bewegungen finde ich unfassbar interessant. Oder wenn es einen Market Crash gibt, hören Leute auf mit dem Investieren.
Was ja eigentlich welche Leute, falsch wäre.
Es wäre falsch, so die Theorie und der generelle Rat, in meinen Augen auch. Und da sieht man aber auch immer die Leute, die halt da dranbleiben, die das als Opportunity sehen, die da dann anfangen zu investieren. Und es gibt die Leute, die Angst kriegen, die dann rausgehen. Ja, also man kriegt da sehr, sehr interessante Insights, auch bankenübergreifend, was, glaube ich, so relativ einzigartig ist. Und wir wollen das definitiv teilen mit der Anlegergemeinde, wo wir einfach so ein bisschen zeigen, schaut mal, das ist passiert oder die und die Bank hat dieses Angebot gelauncht und das hat den und den Effekt gehabt und so. Da wollen wir definitiv ein paar mehr Studien dazu veröffentlichen.
Was ist dein Rat an Anleger? Stichwort investieren, wenn du irgendwie siehst, wie viel deine Kunden anlegen, investieren, so abschließend, was würdest du denen mitgeben?
Also wenn das Ziel ist, Vermögen aufzubauen oder sich eben solche Freiheiten zu erarbeiten, wenn ich einen Rat geben kann, dann mach deine Investments nicht zu kompliziert, schnapp dir ein ETF, All World, fertig und dann guck auf dein Einkommen. Arbeite an deinem Einkommen, das ist der größte Hebel, vor allem wenn du jung bist. Es ist so, so, so viel profitabler oder der Return on Invest ist so viel höher, wenn du es schaffst, dein Einkommen zu verdoppeln und davon 90% zu investieren, statt deine Performance zu verbessern oder so, ja, oder den Markt zu schlagen oder so. Arbeite an deinem Einkommen, guck, wie du dein Gehalt 10%, 20%, 30% steigern kannst und guck, dass du das erhöhst. Vor allem, wenn du jung bist, dann ist der Impact natürlich höher, aber ist eigentlich egal, wie alt du bist. Das ist bei den meisten Leuten mit Abstand der größte Hebel. Das Kapital, das man einbringen kann. Die Zeit, die du investierst, die kannst du nicht beeinflussen. Wenn du jetzt anfängst, dann investier immer und so lange, wie es geht. Und das andere ist deine Performance. Und ja, den Markt zu schlagen, versuchen viele. Aber das Kapital hast du wirklich unter Kontrolle. Also daran.
Dann danke, Sumit, für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war unser Gespräch mit Sumit. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram und abonniert kostenlos unseren Newsletter Business Class, der jeden Mittwoch erscheint. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.